Hallo Rico.
Hi Tobi.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Tea with Turtlenecks. Hier einmal kurz in die Kamera blicken. Wir nehmen nämlich heute zum ersten Mal unseren Podcast auf.
Genau, hallo Freunde, damit ihr endlich mal auch ein bisschen Hallo Freunde und Freundinnen natürlich, ja. Damit ihr uns auch mal seht dabei. Und Tea with Turtlenecks kommt ja nicht von ungefähr. Warum, Tobias?
Weil wir jedes Mal eine lässige Teemischung trinken und heute bist du ja bei mir, ne?
Genau.
Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass ich jetzt einen Mushroom-Tee in meiner Grundausstattung habe und wünsche dir eine gute Dreiviertelstunde jetzt mit einem Mushroom-Tee.
Danke dir. Cheers.
Stößchen. Ich hoffe, ihr, liebe Freunde, habt auch ein lässiges Heißgetränk in eurer Hand. Zurücklehnen, anschnallen und losgehen.
Ah, ich wollte genießen sagen. Zurücklehnen, genießen. Oh. Ja, nein, voll gut, Tobi. Freut mich. Und ich finde diesen Pilztee gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Überraschend gut, ja.
Aber wer bist du überhaupt?
Ich bin Enrico Riedmüller und ich bin Schauspieler, genauso wie
ich. Tobias Resch, ich bin genauso Schauspieler wie Enrico Riedmüller, ja. Und wir haben unseren kleinen eigenen lustigen
Podcast. Und was wir auch haben und warum wir das hier überhaupt machen, ist
ist unser Instagram-Kanal. Das ist unser ganzer Stolz,
ja,
oder?
Ja.
Unser
ja.
Community ist wirklich unser ganzer Stolz und ja. Ich vermisse die auch schon ein bisschen.
Ja, wir haben jetzt endlich wieder richtig Betrieb gemacht und haben wieder angefangen, regelmäßiger Videos hochzuladen. Und Dankeschön auch an alle Leute, die uns jetzt hier gerade wieder unterstützen und die Videos fleißig teilen und liken.
Aber wir unterstützen die ja auch. Also es ist ja keine One-Way.
Eben. Was wärt ihr ohne uns und unseren Humor?
Ja. Ja. Weil wir motivieren die schon und geben unser Bestes, ne?
Also wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Und was dabei herauskommt, ist immer so eine Sache. Aber wir freuen uns drüber und sind stolz auf unsere Arbeit.
Ich bin auch sehr stolz auf unsere Arbeit.
Tobi, was geht heute ab? Wir wechseln uns ja immer ab mit dem Thema, jede Woche. Letztes Mal war ich dran und habe ein Thema mitgebracht, da ging es um Glauben. Ich glaube, du wirst mich heute auch mit was Spannendem überraschen, oder?
Wow. Ich möchte gern heute mit dir über unsere gemeinsame Leidenschaft des Schauspielen sprechen. Also natürlich ein sehr breites Feld. Aber ich möchte mal so ein bisschen reinbohren in das Thema. Mhm. Und abklopfen, warum du das eigentlich machst. Wir haben das schon mal ein bisschen angeschnitten.
Also nur, warum ich das mache?
Warum machst du das eigentlich?
Weiß ich, warum ich das noch beibehalte und noch damit versuche, Geld zu verdienen? Provokant.
Also was magst du an Schauspiel in einem Wort?
In einem Wort? Was ich an Schauspiel an einem Wort? Also, okay, ich mag daran, na, ist ja schon zu viel, glücklich.
Glücklich?
Es macht mich glücklich. Das mag
das
ich.
Das magst du.
Das mag ich sehr daran. Es bereitet mir Freude. Es macht mich glücklich. Wenn du mir ein Wort gibst, dann sage ich glücklich.
Okay.
Damn.
Sag ich dann nur.
Bam. Und was, okay, ja, also, boah, so, oder soll ich dir mehr als ein Wort geben?
Na.
Okay, gut. Glücklich.
Glücklich.
Und du, Tobi?
Du klingst wie so der Sprache nicht mächtige Spezies.
Ja, weil ich nur
glücklich.
Ein Wort.
Glücklich.
Glücklich. Ich hab nur ein Wort. Ja, und du, Tobi? In einem Wort?
Unglücklich.
Das magst du daran?
Na, ich mag dran die Vorhersehbarkeit.
Kannst du mir das näher erläutern?
Naja, weil wenn man jetzt so ein Theaterstück spielt, dann weiß ich ja, was passiert. Aha. Und in dieser Vorhersehbarkeit entspanne ich mich total gut. Oder wenn ich zu einem Dreh komme und dann machen wir da eine Szene, dann weiß ich, was da passieren wird. Und das lässt mich innerlich extrem ruhig werden, ja.
Ach so, meinst du das? Okay, ich verstehe.
Ja.
Ja, siehst du, das Lustige ist daran, dass ja eigentlich Schauspiel immer etwas sein sollte, womit du dich immer wieder neu überrascht.
Ja, das mache ich nicht.
Ah ja, okay.
Alle anderen machen das.
So lustig war heute bei der Probe, da hat mich die Regieassistenz angesprochen und gemeint, weil sie versucht mitzuschreiben, was ich da spiele. Und da habe ich zu ihr gemeint, du, die ersten 2-3 Wochen in den Proben brauchst du bei mir nicht mitschreiben, weil ich sowieso immer was anderes mache, bis ich dann genug zusammengesammelt habe, um mir was auszusuchen, was mir gefällt.
Ja, spannend.
Ja.
Das würde ich nicht machen wahrscheinlich. Ich würde dann immer das Gefühl haben, dass ich nichts anbiete und so.
Mhm.
Weil man soll ja originell sein, ne? Und man soll ja irgendwie was anbieten.
Genau,
ich
genau.
Ich biete eigentlich nur einmal was an.
Ja.
Und das.
Und dann drückst du die Daumen. Okay. Ja, und wie funktioniert das so für dich?
Das funktioniert ganz gut.
Okay, super. Tobi, dann bist du entweder so ein One-Hit-Wonder oder die Leute wissen schon. Die denken sich...
Na, die wollen auch nichts nicht mehr sehen oder nichts okay. anderes sehen. Na, ich finde das natürlich schon toll, wenn Leute immer wieder so sich überraschen, aber ich kann das nicht. Ich lege mir einen Sort so zurecht und so werde ihn dann sagen und dann, wenn die Regisseurin oder der Regisseur dann sagt, die... Bitte sag das anders.
Einmal von 10 Takes. Mach doch, verstell die Stimme meinetwegen.
Ja.
Hallo.
Das gelingt mir nicht wirklich. Also ich glaube, ich ändere das dann vielleicht zu 85% ab von dem ursprünglichen.
Wie, du änderst das zu 85% ab?
Na, nur ein bisschen. Also,
Ach so, du änderst 50%
ja,
ab.
Ja, genau. Oh Gott. Und 85% bleibt gleich.
Ah ja, okay. Ah, siehst du, das finde ich total interessant. Also ich weiß ja, dass du jemand bist, der sehr ordnungsliebend und strukturell liebend ist bei solchen Sachen.
Ja.
Und der da auch so in seinem Netz gerne ist, was man immer gar nicht so merkt. Weil
in seinem Netz? Ja, so gefangen?
In deinem selbstgesponnenen Netz.
Ja.
Aber das finde ich ja gar nicht so schlecht, weil die Leute denken sich jetzt vielleicht...
Aber das ist ein Riesenproblem.
Okay, ich habe gesagt, es ist kein Problem. Okay, dann warum ist es ein Problem für dich?
Für mich ist es ein Problem, weil ich mir dann denke, es ist überhaupt nicht originell. Weil jedes Mal, wenn wir zum Beispiel diese Hörbücher, diese kleinen Szenen, was wir da ja manchmal machen im Podcast.
Ah ja, dieses Hörspielding, ja, ja.
Ja, dann fällt mir nichts ein. Ich bin kein Improvisateur. Du bist ein extrem guter Improvisateur.
Mhm, okay.
Und du bist dann so sprachgewandt, dass dir da auch Sätze einfallen und so. Ich kann das nicht.
Also,
ich kann nur das eine sagen, was man mir gibt.
Wie das klingt.
Model mit Text.
Ja, aber es funktioniert ja erstens und zweitens, ich glaube, du bist wieder sehr streng zu dir. Ich glaube, das Ding ist, was wenn ich das bewerten darf, wir sind ja eigentlich nicht im Du. Aber das Ding ist, wir sind ja auch nicht in einer Paartherapie, deswegen darf ich im Du sein.
Wir sind. Oh, krass, wenn du so sagst, du bist im Du. Wo hast du das aufgeschnappt?
Ich glaube, das ist so...
Das ist Common Sense in der Therapiesprache.
Das ist Therapy Language. Das ist schon Therapy Language, die ich mir da angeeignet habe.
Wir sollten viel mehr Therapy Language benutzen und gegeneinander verwenden.
Ich glaube, es gibt genug Fuckboys da draußen, die das mittlerweile machen. Also dementsprechend habe auch ich mir das angeeignet. Aber der Grund, warum ich das sage mit dem Du, ist es wichtig? Warum sollte man nicht im Du sein, ihr Lieben? Warum glaubst du, sollte man nicht im Du sein?
Ich weiß nicht, ich habe keinen Text, der das irgendwie belegt.
Der Grund, warum man nicht so oft im Du sein sollte, ist, weil man dann die andere Person in Bedrängnis bringt und sozusagen immer in einer Kritik ist oder beziehungsweise die Person damit in die Defensive bringen könnte. Und darum soll es ja oft nicht gehen. Man sollte ja, gerade wenn man vielleicht über Dinge reden möchte, die einen was angehen, ist es immer leichter und auch gesünder, wenn man erstmal im Ich ist, weil die Wahrnehmung, die ich von dir habe, ist ja total subjektiv, die muss ja gar nicht der Wahrheit entsprechen.
Und schaffst du das, dass du dann nicht du bist komisch sagst, sondern...
Nein, aber das ist mir auch egal in dem Moment. Ich weiß ja, wie ich die Leute brechen muss, wenn ich sie brechen will. Nein, überhaupt nicht. Warum ich jetzt im Du sein möchte, ohne dich zu brechen, ist, weil ich glaube, du hast halt, das hat damals auch der eine Impro-Lehrer bei uns gesagt, du hast ja eh so viele Mittel als Spieler, du hast ja so viel zur Verfügung, dass du auch nicht also ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss und du bist dieses Pferd.
Das hast du, glaube ich, damals auch schon gesagt.
Ja, und deswegen damals, ich kann mich noch erinnern, weißt du noch, im ersten Jahr hattest du ein bisschen Probleme gehabt mit deiner Stimme. Du bist immer ein bisschen zu hoch gewesen. Und
jetzt mittlerweile habe ich das wieder.
Ach, goddammit, wirklich. All die Arbeit und Mühe, weißt du, wie ich dich gesupportet habe in der Zeit, weil ich wusste, was für eine krasse Stimme du hast.
Ja.
Ja, eben. Also
alles umsonst gewesen. Also ihr seht schon, es geht sehr um uns, ne?
Ja, natürlich.
Das Schauspiel fängt sofort an über, wie wirken wir, was können wir machen, damit wir anders rüberkommen und so. Und permanentes Selbstzweifel. Bist du auch Selbstzweifler? Denkst du dir nach einer Vorstellung, fuck, das habe ich so richtig verkackt und es war einfach nicht gut?
Nee, das ist mir noch nie passiert, sag ich dir.
Wirklich?
Nein, nach einer Vorstellung nicht. Also,
sag mal.
Das Ding ist...
Bist du nach einer Vorstellung so... Das war super.
Ich werde dann österreichisch, tatsächlich, ja. Nein. ich sag dir ganz ehrlich, ich habe halt die, und da bilde ich mir auch was drauf ein, ich habe die große Stärke, dass ich Fehler liebe. Das Ding
von
ist
dir.
Allgemein, wenn irgendwas passiert, ich liebe es unglaublich, wenn was Neues passiert, weil da bin ich zum Beispiel genau anders als du.
Ja.
Ich bete, es gibt so bei Fight Club so einen Moment, Ich weiß, Fight Club, jetzt Red Flag, aber entspannt euch.
Ich find, warum sagst du das jedes Mal? Was ist die Red Flag an Fight Club? Jetzt hab ich ja riesen Red Flag im Gesicht, aber nur weil die kämpfen?
Nein, weil viele, vor allem Männer, diesen Film missinterpretieren. Und da gibt es so zwei, drei Top-Dinge, die sie immer wieder machen. Erstens ist es immer darauf zu bestehen, dass das der beste Film der Welt ist. Es ist auch ein guter Film. Zweitens aber, warum es so ein guter Film ist. Mhm. Und die Art und Weise, wie sie es halt immer wieder Leuten erklären, primär auch Menschen eines anderen Geschlechts oder anderen Geschlechtern. Und drittens ist es auch so ein bisschen, dass sie, ich sage mal, das Buch einfach nicht gelesen haben. Und dass sie daher dann irgendwie viele Missinterpretationen mit reinbringen und dann denken, dass sie das komplett verstanden haben.
Hast du das Buch gelesen?
Ich habe das Buch tatsächlich gelesen.
Krass. Und ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo noch ein Film draus gemacht worden ist.
Sicher? Hast du noch nie Harry Potter geguckt?
Geguckt schon, aber gelesen nicht. Eben, ich meine, ich habe das nie gelesen, was dann als Film rausgekommen ist.
Ja, das Buch ist...
Außer 7 Jahre in Tibet.
Und... Ich finde, das ist schon ein Statement. Also 7 Jahre in Tibet zu lesen und dann den Film noch zu gucken, finde ich strong.
Ich habe zuerst den Film geguckt und dann war ich so...
Das finde ich ja noch stärker. Wegen Brad oder wegen Brad Pitt?
Ja.
Brad Pitt ist auch übrigens ein wiederkehrendes Stilmittel in unserem Podcast. Ist dir aufgefallen?
Brad Pitt?
Der ist in unserem ersten Podcast auch
aufgefallen. Stimmt, ja.
Der Bradley. Naja, er ist auch kein schlechter Schauspieler. Muss man ihm auch lassen, finde ich.
Der ist so alt wie mein Papa. Und das denke ich jedes Mal bei Brad Pitt.
Ja.
You know, connecting the dots.
Ja, und er ist auch fast so schön wie dein Dad.
Ja.
Aber nur fast.
Nur fast.
Was ich sagen wollte, wegen ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, bezogen auf dich, weil ich ja im Du jetzt sein möchte.
Okay.
Und zwar dieses Du.
Ich fühle mich ja angegriffen.
Ja, bitte. Und zwar das Ding ist, du hast halt so viele Mittel zur Verfügung, dass du es nie gebraucht hast, dass du irgendwie aus deiner Komfortzone raus musst. Das ist das eine. Das war auch damals im Impro-Ding so, weil das hat auch damals, ich glaube, das war der einzig gescheite Satz, den ich in dieser Impro-Stunde da gehört habe, rückblickend betrachtet. Damals fand ich das alles... Und auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass das Ding ist, dass du dann ab einem gewissen Punkt in so einen Leistungsding kommst, dass du dann irgendwie dich anfängst zu bewerten, dass du halt genau dieses Kreativding hast. Mir ist scheißegal, ob ich kreativ bin.
Wirklich?
Mir ist das egal, ob das jetzt jemand gut findet in dem Moment. Weil
ich finde, das muss schon originell sein, das muss sitzen, das muss... Delivered sein und dann kommt's immer in dieselbe Form.
Aber dann kann doch nur, also meiner Meinung nach, also für mich wegen Schauspiel, das Einzige, was Schauspiel für mich zur Kunst macht, ist das, was wir selber erfinden. Wir haben einen fremden Text, den wir da vortragen, wir haben eine Regie, die uns irgendwelche Ideen vorkackt, dann hast du noch meistens irgendwelche Bühnenideen, die meistens dann halt hilfreich sind oder komplett stören, dann hast du noch ein Kostüm draufgesetzt bekommen.
Ja.
Was ist denn von dir? Im Endeffekt von dir ist ja nur die Interpretation und der Umgang mit dem, was du alles bekommst.
Ja.
Und da finde ich halt, wenn ich das sowieso nur nach Lehrbuch mache, dann ist ja meine, also ich will nicht, dass ich jetzt mich als Künstler sehe, aber das, diesen einzigen Mehrwert, den ich dann halt mitbringe durch mein Individuellsein, will ich ja nicht kastrieren. Das heißt, ich muss ja nach etwas suchen, was
dir eigen ist.
Was mir eigen ist. Und das kann ich halt nur, indem ich risikoreich spiele. Das heißt, indem ich auch Gefahr laufe, dass ich scheiße bin. Also damit eine Sache entsteht, die ich halt nicht schon im Petto hatte, die ich nicht schon irgendwo mal gespielt habe, sondern dass ich wenigstens nur einen müden Wort, einen Satz neu erfinde für genau dieses eine Projekt, was ich mache. Und ja, das fällt vielleicht auch keinem auf, aber das ist mein persönlicher Anspruch, warum ich diesen Beruf auch ergreife, dass ich, auch wenn es keiner sieht, einen Moment finde, der irgendwie was Neues ist.
Und das führt dann zu dem einen Wort.
Ja.
Glücklich.
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 Glücklich. Das ist mein, da lebe ich meinen Gottkomplex aus, dass ich für irgendwas geschaffen habe.
Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, das ist erschaffen, das ist schon sehr cool, dass man mit so wenig Mitteln oft was schafft, eine Situation schafft.
Ja.
Dann so handfest sie anfühlt.
Ja, voll. Ich war ja vor kurzem in London.
Ja.
Und da habe ich dir auch erzählt, da habe ich Cabaret geguckt, ganz tolles Musical. Und da war das auch so, da gab es nur eine mittelgroße, also keine große Bühne, eine Drehbühne, und da haben die wirklich auch nur mit ganz wenig Requisiten, natürlich auch im Orchester, gut, das muss man denen lassen, die haben ja auch viel gesungen, aber mit ganz wenig Requisiten und gar keinem Bühnenbild,
ja,
alles erzählt. Jede Situation, nur dadurch, wie sie das gespielt haben.
Und ihre Vorstellungskraft.
Und ihre verdammt nochmal, Tobias, man könnte meinen, aber ja. Ja, ja. Aber was war jetzt dein wirkliches Wort für Schauspiel? Unglücklich taufe ich dir nicht ab.
Na eben, mein Wort war Vorhersehbarkeit, glaube ich.
Ach, stimmt.
Ich habe ja euer Wort
gesagt. Ah ja, tut mir leid, dann nehme ich das zurück.
Und die letzte halbe Stunde habe ich erklärt, warum.
Stimmt.
Aber kein Problem.
Excusez-moi.
Kein Problem. Meine nächste Frage hast du eigentlich schon vorweggenommen.
Oh.
Was ist die Leistung eines Schauspielers? Und das hast du jetzt eigentlich schon vorweggenommen, dass es eben was ist, was man neu erfindet.
Boah, die Leistung, siehst du, also wenn es jetzt um die Leistung geht, dieses kapitalistisch Messbare, was du jetzt hier mit einbringst.
Absolut, darum geht es mir immer.
Da würde ich aber dazu sagen, da passiert dann viel mehr. Ich habe ja jetzt vor kurzem Nathan der Weise noch gespielt.
Mhm.
Das werden vielleicht viele von euch mit Schrecken wiedererkennen. Aus der
Schulzeit.
Ja, und von dem guten alten Lessing.
Habt ihr auch Schulvorstellungen gehabt?
Und darauf wollte ich hinaus.
Mhm.
Wir hatten dann regelmäßig Schulvorstellungen. Und ich sag, ey, ich will nicht alle bashen. Es gab auch dann vereinzelt Schulklassen oder auch Vorstellungen mit mehreren Schulklassen. Die waren echt voll cool unterwegs. Die haben zugehört. Aber es gibt dann auch so manchmal, also das finde ich, das ist auch die Leistung eines Spielers, einer Spielerin in diesem Berufszweig, das Surrounding damit umzugehen und zu ertragen. Dass man damit halt umgeht. Weißt du, das ist genauso, also.
Ertragen und umwandeln in Aufmerksamkeit. Weil wenn du es nur erträgst, dass die jetzt zum Jausenen anfangen in der ersten Reihe, dann haben sie gegessen, oder?
Da war so der eine Bub, der hat die ganze Zeit so eine fucking Cola-Flasche gehabt. Das war einfach wild. Und manchmal bist du ja auch, ich sage mal, unterworfen, deiner Rolle unterworfen, wie viele Möglichkeiten du hast, dann darauf zu improvisieren und zu reagieren.
Ja.
Und ja, da muss auch das Timing stimmen, gerade wenn du deine Kolleginnen und Kollegen, die halt sowas vielleicht nicht mögen. Und
dass man dann aufs Publikum eingeht und Crowdwork macht.
Ja, da ist dann halt immer
schwierig. Wie heißt denn?
Hey, wo kommst du eigentlich her? Kommst du aus Salzburg? Okay, wow. Erzähl mal mehr davon. Was ist denn dein Lieblingsfach?
Pack deine Flasche weg.
Mathematik? Ah, hör mir auf. Du bist mir eine Nummer.
Das Stück dauerte 3 Stunden.
Oh Gott. Ja, mir darf man, glaube ich, in solchen Situationen eh nicht zu viel Macht geben. Und, naja. Ich finde, da ist auch eine Menge Leistung mit dabei, wie du mit den Leuten da umgehst und
dass man sie nicht aus dem Konzept bringen lässt, sondern die anderen aus dem Konzept bringt.
Ja, auch sowas auf jeden Fall. Also ich, und auch die Leistung, dass du, ja, die Leistung. Ja, du, die Leistung ist ja mit,
du lernst halt den Text, du kommst zu den Proben, hältst dir an die Abmachungen, wann du gehst.
Ja, das ist ja das, ja, okay, das ist das typische, ich bin angestellt irgendwo, okay, ja. Ich krieg dafür mein Geld. Aber zusätzlich auch, wie ich mich auch mit diesem Thema dann beschäftige, was da ist. Das finde ich auch zum Beispiel einen Vorteil an dem Beruf, dass du ja immer wieder dich mit neuen Themen befasst. Also sei es jetzt bei Nathan der Weise, beschäftige ich mich also dann mit den Religionen, den monotheistischen Religionen.
Mhm.
Und das ist dann auch wieder interessant. Oder wenn ich dann jetzt gerade ein aktuelles Stück probe, da geht es dann um Trigger Warning für die Leute, die sich mit Kinderkriegen beschäftigen oder eben nicht Kinderkriegen beschäftigen. Kleiner Disclaimer, mit Abtreibungen.
Mhm.
Und das sind ja, ist ja eine riesen, also eigentlich gar nicht so weit auseinander, die Thematik an sich, wenn ich jetzt das nehme, Religion und das, aber nichtsdestotrotz, oder auch mit dann einem anderen Stück, was ich die Spielzeit gemacht habe, wo es dann um AI geht und wie das dann zum Beispiel das Leben von Menschen beeinflussen kann, die auch Leute verloren haben, Verstorbene wieder rekonstruieren können. Also das finde ich ist auch eine Art der Leistung, dass ich jetzt eben nicht nur stumpf ein Thema habe, mit dem ich mich immer wieder beschäftige, sondern mich immer wieder neu informiere, wieder neu recherchiere. Und das finde ich auch ein Part davon, dass ich, auch wenn mich ein Thema gar nicht interessiert oder ich gar nicht checke, mich da reinfuchsen muss.
Magst du eigentlich Q&As so Frage, Antwort noch am Stück?
Ja, eigentlich schon, weil das füttert auch den Narzissmus, wenn Leute gezwungen sind, dich was zu fragen.
Und du bist gerade auch so verschwitzt und warst, du hast gerade was geleistet.
Ja, du kennst mich, ich gehe immer duschen nach der Vorstellung.
Ah.
Ich muss was abwaschen, ich muss die Rolle, die Schwere der Rolle, das Gewicht des Charakters muss ich abwaschen. Ne?
Kann man sagen, das ist sowas wie dein Ritual?
Ja, es ist mein Ritual, um da einfach wieder aus den Schuhen rauszukommen, ne? Ja, um den emotional pressure loszulassen.
Also du magst es gern, wenn die dann Leute Sachen fragen.
Ja, ich bin jetzt nicht bei jedem Q&A dabei gewesen. Ich sage mal so, weil ich dann auch nicht je nach Rollengröße auch immer was dann dazu zu sagen haben will, weil ich auch finde, dass man auch manchmal den Augenmerk dann auf bestimmte Leute im Ensemble legen muss, die sich dann am meisten mit einer gewichtigeren Rolle beschäftigt haben.
Mhm.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nathan der Weise habe, dann finde ich schon am sinnvollsten, wenn Nathan der Weise, der den gespielt hat, die meisten Fragen bekommt.
Ist ja auch der Weiseste.
Er ist halt, naja, nee, er ist wirklich ein toller Kollege, muss ich dazu sagen. Der hat letztens übrigens, da waren so, war eine Schulvorstellung und die Kids hatten sich einfach nicht unter Kontrolle, die Lehrer hatten keinen Bock, es war einfach nur Anarchie. Und er hat das dann unterbrochen kurz, hat das Saallicht dann erbeten.
Wirklich?
Hat er. Und er hat aber so geschmeidig und klar und gewählt mit denen geredet. Und in so einer schönen, harmonischen Art und Weise, dass ich echt gedacht habe, Chapeau. Der hat das dann so erklärt, ohne belehrend zu sein.
Mhm.
Er war nicht im Du, er war im...
Im Wir.
Er war im Wir. Und da hat man gemerkt, das hat dann die jungen Erwachsenen angesprochen. Die haben sich auf Augenhöhe gesehen.
Mhm.
Auf Augenhöhe gehört.
Das hat er gut gemacht.
Ja, und ich werde ihm ewig dafür dankbar sein. Nee, wirklich toll. Und wie ist es bei dir, Tobi? Du bist ja momentan eher aktiv im Film, im Fernsehbereich.
Ja, hör mal, da bin ich...
Lass mich nur die Frage kurz stellen.
Ja.
Also du bist ja primär aktiv im Film- und Fernsehbereich. Mhm. Und wir haben jetzt viel über Theater geredet. Was sind denn so die größten Unterschiede für dich in der Spielart und in dem Medium an sich?
Dass man alleine ist, dass man sich alleine vorbereitet. Mhm. Dass man ganz oft, also natürlich sagen alle, ja, probier die aus und biet unterschiedliche Sachen an und so. Aber die Realität ist, dass man vielleicht 2 oder 3 Takes macht, weil man nicht mehr Zeit hat. Und deshalb, glaube ich, bin ich da eher so geprägt, dass ich einfach meinen Film vor und einfach das...
Im wahrsten Sinne?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Dass ich einfach das, was ich vorbereitet habe, spüle. Ich war bis jetzt bei einem Projekt dabei, wo wir 7, 8 Takes gemacht haben.
Immer wieder. Kann man das leaken, welches Projekt das war?
Das war Helgoland.
Ah, die Sky-Serie.
Ja.
Cool.
Und da haben wir mehr Zeit gehabt und da haben wir viele, viele Takes gemacht.
Kommt da der Ausdruck her, Zeit ist Geld?
Ja, der kommt genau aus dieser Produktion. Ne?
Also, okay.
Ich würde auch noch gern drüber reden, wie Schauspieler ja Projektionsflächen sind. Ne?
Okay.
Also beim Q&A sitzt du dann da nicht mehr verschwitzt, sondern frisch geduscht. Und mir fällt auf, wie ganz oft, wenn man darüber redet, wie hot man wen findet.
Ja, okay. Ich war jetzt gar nicht sicher, dass...
Redest du manchmal mit wem drüber, wie hot du wen findest? Über Präferenzen oder...
Nee, also...
Ich rede da ganz oft drüber.
Dass du wen hot findest? Ah ja, okay, gut.
Ja, und dann werden ganz oft Schauspielende als Referenz genommen. Ja, eben... Timothy Chalamet oder was weiß ich. Also alle möglichen, ne?
Ach so, wenn es jetzt so um was, also
es
so.
Es geht so generell darum, wen findest du hot und dann werden ganz oft Schauspieler genommen. Das ist mir halt aufgefallen.
Ja, okay. Jetzt kann ich dir wieder folgen. Ich dachte jetzt, okay. Mh.
Und da finde ich es bemerkenswert, dass eigentlich Schauspieler eben in diesem konkreten Hotness-Skala-Fall
ja
ganz oft herangezogen werden. Für wie hot finde ich wen oder was finde ich hot, weil die eben ja das oft für uns darstellen. Das letzte Mal hast du ja gesagt, dass du Stolz und Vorurteil so toll findest.
Ja,
und dann gibt's ja diesen Schauspieler und der spürt es für uns.
Ja.
Die Keira Knightley.
Ja, da hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall. All those people. Die auf jeden
und
Fall.
Und in die projizieren wir dann rein, wie wäre das, mit dem eine Beziehung zu haben oder wie gefährlich ist eigentlich wie heißt der Hannibal Lecter Schauspieler?
Der gute alte Anthony Hopkins.
Der gute alte Anthony Hopkins, aber der spätere, der Skandinavier.
Mads Mikkelsen. Ja, Mads Mikkelsen.
Mads.
Es ist der Mads. Es ist der
du
Mads.
Kennst ihn.
Der Mads
du kennst
ich,
ihn besser.
Matze und ich sind so.
Ja, aber zum Beispiel sagt man da ja immer wieder, der ist hot oder der ist so gefährlich oder so. Also man reflektiert die Wirkung von Menschen
ja,
über Schauspieler sehr stark.
Ja, beziehungsweise die Idee von dem,
genau.
Die finden wir hot. Und das ist genau. Ja genau das Ding, warum so viele Beziehungen in den Bruch gehen. Weil es ganz oft das ist, dass wir immer nur die Idee von einer Person wirklich hot finden.
Ja.
Und genau das Gleiche gilt ja für Schauspieler, SchauspielerInnen. Und deswegen ist der Fall ja auch so tief, wenn dann auf einmal die Leute merken, ach, das sind ja doch nur Menschen und die bauen auch Scheiße und die sind dann doch auch irgendwie
ja, und alles an denen ist inszeniert.
Ja, und die
rechtsextrem?
Ich habe das einfach nur eingeworfen.
Mm.
Das ist ja, die Fallhöhe, die bauen wir uns ja alle immer selbst, weil wir irgendwie...
So viel reinlegen.
Ja, diese Götzenverehrung, die wir dann immer irgendwie machen. Also ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube... Bei mir ist es mittlerweile jetzt gerade durch den Beruf so, dass ich sogar eine kleine Aversion entwickelt habe über so was Schauspielerinnen und Schauspieler angeht, die jetzt hot zu finden. Ich kann zum Beispiel trotzdem noch sagen, dass jetzt zum Beispiel Brad Pitt in seiner Prime ein super attraktiver Mann war.
Ja.
Definitely, also kann ich total, also, oder ich verstehe komplett, warum viele Cillian Murphy?
Cillian Murphy. Wegen seinem Resting Bitch Face.
Wegen seinem, aber das finde ich super sympathisch, um ehrlich zu sein, weil ich fühle es total, was.
Und es wird ja immer von der Internet-Community dort eingesetzt, wo gerade irgendwas Unnötiges passiert und er schaut dann so pissed.
Ja, absolut. Also ich verstehe die, schon die, ja, das Interesse da, daran an so attraktiven Menschen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wir übertreiben es auch, finde ich. Weil es gibt nicht weniger schöne Menschen, die einfach auf der Straße entlanglaufen. Ja. Aber die Bedeutung, denen wir denen halt zusprechen, macht die Menschen ja auch attraktiver. Weil ich sag dir ganz ehrlich.
Ja, und die Story, in der, die sie ausleben, beziehungsweise in der sie sich befinden und inszeniert werden, weil wir finden jetzt, die wenigsten Leute kennen irgendwelche Models per Namen. Aber die meisten Leute kennen irgendwelche SchauspielerInnen per Namen.
Ja, gut, das hat auch natürlich damit zu, ne, du hast, ja, doch, doch.
Weil jetzt so, wenn man irgendwo auf einer Einkaufsstraße herumgeht und da Parfumwerbungen sieht,
ja.
Da ist ja immer irgendwer drauf, oder?
Absolut. Ja, das ist auch die Wissen, das ist auch Wirkungsberuf. Es geht ja immer darum, dass man halt auch sich selbst verkauft und dass du halt mit solchen Menschen dann auch sehr gut wiederum Produkte verkaufen kannst.
Ja.
Weil wir sind ja unser Werkzeug. Vergiss das nicht.
Und wir haben ja auch schon ein paar Produkte verkauft, ne? Wo ja. Manche ja geschrieben haben, wir haben unsere Seele verkauft.
Ja, für Wasserflaschen.
Für Wasserflaschen, für Zugfahren, für Kinderbücher.
Für Kinderbücher, wer hat das kritisiert?
Nein, das hat, glaube ich, keiner
kritisiert. Okay, gut, das
wäre jetzt auch heftig. Aber dafür haben wir auch schon mal Werbung gemacht.
Ja, das finde ich auch total, also ja, finde ich auch. Aber das, ich verstehe aber auch, warum man die anderen beiden Produkte dissen wollte. Also das mit dem Wasser finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber das verstehe ich auch in dahingehend auch, weil das einfach Geschmack ist und das andere verstehe ich wiederum rein inhaltlich ganz gut.
Aber es war ja eine deutsche Wassermarke. Also ich würde jetzt gar nicht zu sehr ins Detail
gehen.
Aha,
okay. Jetzt wird es hier patriotisch,
nein,
okay?
Gar nicht. Aber findest du, und wir können ja da direkt den Bogen schlagen zu Schauspiel, findest du nicht auch, Achtung, Suggestivfrage,
ja.
Findest du nicht auch, dass Deutsche self-hating sind manchmal?
Self-hating?
Ja, weil es ist halt bei dieser deutschen Wassermarke ganz oft kommen, bah, wie grauslich ist das und wie schlecht. Und auch bei der Bahn. Ich meine, ich verstehe es bei beiden Dingen.
Ja, also die Kritik, sagen wir so.
Ja, aber, also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, no, aber dass man so immer das eigene so ein bisschen schlecht macht, weil oft lese ich dann auch bei Kommentaren von Kinotrailern,
ja.
Wo so geschrieben wird, deutsche Schauspieler sind einfach schlecht.
Mhm, mhm.
Und da kriege ich dann so ein bisschen den Vibe, dass man, und ich nehme da jetzt Österreich mit dazu, dass man in Europa, also alle Beispiele, fuck, ich mache gerade so viele Gliedsätze, ich muss irgendwie wieder zurückfinden.
Ich höre zu.
Leave breadcrumbs.
Gib mir mal erstmal einen Krübel.
Also die ganzen Schauspieler, über die wir jetzt geredet haben, ja. Waren ja nicht deutschsprachig, richtig?
Ja.
Und es gibt so eine gewisse Tendenz, es down zu talken, wenn irgendein deutscher Film kommt oder irgendwas deutschsprachiges kommt, weil das ist ja von da. Also wie der Prophet im eigenen Land wird es immer stärker gehatet.
Also darf ich darauf gleich eingehen?
Ja.
Also
isst diesen Brotkrümel direkt.
Ja. Ich sage mal so, ich finde halt genau das ist es nicht. Ich finde nicht, dass es Self-Hating ist. Ich glaube, es ist eher so ein generelles missgünstig sein, irgendwo, mhm. das finde ich
nicht
schon.
Nicht den Erfolg gönnen.
Erstens das ist, glaube ich, auch sehr verankert und also da würde ich schon sagen und gleichzeitig ist es auch dieses überkritisch sein,
mhm.
Weil Deutsche sind halt, also das kann ich mir zur Hälfte auf jeden Fall erlauben, glaube ich sozusagen, sind haben ja auch ein bisschen die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja.
Das ist ja, das ist ja so, also ich glaube, ich weiß nicht, woher das kommt oder warum man sich das immer ständig rausnimmt, diese unendliche Überheblichkeit, dass man glaubt, über alles irgendwie ein Urteil fällen zu können, vor allem ein fachliches Urteil fällen zu können, gibt es aber auch überall auf der Welt, darf man jetzt auch nicht sagen, also ich würde sagen, in Österreich sind jetzt auch nicht frei davon.
Aber ich glaube, in Österreich ist so mehr der Stachel im Fleisch.
Okay, kannst du das übersetzen?
Wir embracen das,
ja?
Dass wir, also kann ich jetzt auch nicht für alle sprechen, aber es ist so mehr drinnen, dass wir schlecht ausschauen oder failen oder irgendwie wie Würsteln rüberkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay.
Zumindest erkenne ich das bei mir auch wieder. dass ich manchmal, um jetzt auf Improvisation zum Beispiel zurückzukommen, ja, wenn man jetzt improvisiert, hat man ja gewisse Spielimpulse und mein Spielimpuls ist öfters, mich selber als der Dumme darzustellen, als der, der super dasteht.
Wirklich, das finde ich total faszinierend, weil genau die, wenn man jetzt so die meisten Clips sich anguckt bei oder Reels bei TikTok oder bei Instagram, wenn so, ich sag mal, österreichische Creator so ein Deutsche reagieren so, Österreicher reagieren so,
ja,
dann ist es immer diese Art der Selbstdarstellung, dass die Österreicher oder die Wiener oder wie auch immer so ganz krass und extrovertiert und selbstbewusst reagieren, was halt einfach faktisch Blödsinn ist, so. Ja. Es ist absolut, also ich verstehe ja, warum, woher das kommt, dass man halt so bestimmte, ich sage mal, vielleicht Unzulänglichkeiten, ja, oder vielleicht Missstimmungen, die man von außen bekommt, weil man halt auch sehr, sehr viel verniedlicht wird, gerade von Deutschen. Deswegen verstehe ich auch die Wut, die bleibt, die verstehe ich auch, weil es ist ja genau das Ding, die meisten Österreicher haten ja dann über die Deutschen und die Deutschen reagieren ja immer so, ach süß und ja und sackgeil und so. Und ich verstehe komplett, dass einer das dann abfuckt und dass man versucht, sich davon zu emanzipieren. Aber ich sag mal, das, was wie immer dargestellt wird, ist immer so, ja, die Selbstbewussten und Wütenden und die direkt in die, und das finde ich zum Beispiel Ironie, die es direkt in die Fresse sagenden Österreicher, und das ist halt der größte Scam aller Zeiten.
Das stimmt.
Das ist der größte Scam aller Zeiten. Das ist
die Märchengeschichte des Jahrhunderts.
Weil das Ding ist, das ist ja bei den Almans so, und das ist ja genau das, was Deutsche machen.
Die
Deutschen sagen dir direkt in die Fresse, was ist. Und das ist ja dieser Vorschlaghammer, den sie immer mit dabei haben. Und das finde ich jetzt zum Beispiel das Elegante an den Österreichern, dass sie ja genau das nicht machen. Sie sind im Negativen, sind sie manchmal hintenrum und hinterhältig.
Ja.
Aber im Positiven sind sie elegant und haben eine Art von Kommunikation, die um die Ecke gedacht ist.
Ja.
Und das finde ich jetzt zum Beispiel großartig.
Mir fällt da gerade eine Geschichte ein, die hundertprozentig auf das passt. Weil ich war in Berlin, da haben wir uns ja eher getroffen. Mhm. Und dann habe ich mir so ein Tretboot ausgeliehen und bin bei dir. Wie du gern im Kopf so nix. So, ja. Als würdest du direkt lostreten wollen.
Ja, ich bin direkt dabei.
Und dann sind wir so ein bisschen zu spät gekommen. Nur ein bisschen.
Ja.
Und die hat mich angefahren, diese Frau, die Verleiherin bei dem Tretboot-Shop.
Damn.
Also wirklich aufs Ärgste. Ich kann das gar nicht wiederholen.
Hat sie dich beleidigt?
Ja, ja. Sie hat mich beleidigt, hat mich angefahren.
Angriff im Auto?
Nein, verbal.
Oh Gott, die Deutschen, ja.
Das war krass. Und ich habe immer versucht, genau wie du gerade gesagt hast, mit diesem Charme, wenn man es positiv bewerten will, oder hintenrum zu versuchen, so irgendwie, naja, aber jetzt trotzdem einen schönen Feierabend, weil es war halt 6 Uhr auf die Nacht oder was, wenn die zugemacht haben und wir waren 10 Minuten zu spät. Und naja, aber jetzt ist vielleicht der Feierabend umso schöner.
Oder so. Ich finde, genau das finde ich auch, das was er auch das so ausmacht, in meinen Augen, diese, wie gesagt, es hat ja alles eine positive und vielleicht eine negative Seite. Wie gesagt, bei den Almans ist es so, dass sie im Negativen halt so dieses Vorschlaghammer und Plumpe oft haben, dass sie halt dann irgendwie so empathielos wirken. Und umgekehrt sind sie aber im Positiven, wenn sie das irgendwie unter Kontrolle haben, halt direkt und straight und du weißt, woran du bist.
Was auch super ist. Und das ist ja deine Kritik, die ich vorher ein bisschen abgewürgt habe.
Da, ja,
und dann möchte ich jetzt nochmal, dass du das nochmal laut und deutlich und in die Fresse sagst.
Nee, bezogen auf das, was du gesagt hast, mit diesem, wie sie sich darstellen. Ich finde, du bist da schon auf jeden Fall viel durchlässiger, dass du dich in diesen Tiefstatus wagst. Aber ich finde halt, in dem, wie das porträtiert wird, ist es oft genau das Gegenteil.
Ja, so dass der Österreicher jetzt komplett die Meinung sagt.
Ja.
Und sagt, ja, du Trottel, jetzt zahlst aber so und so viel. Sondern es wäre das viel realistischere Szenario war halt ja, dass der Österreicher sagt, na, hat's geschmeckt?
Ja, tatsächlich schon.
Und so passiv-aggressiv.
Ja, dieses passiv-aggressive, so, dass du auch nicht, und ich kann ja eine Anekdote erzählen, die mir damals passiert ist, bei meiner erster Streit, glaube ich, für mich war es ein Streit, den ich mit einem Österreicher hatte. Das war im ersten Jahr in der Schauspielschule.
Nicht mit mir, oder?
Na, ich glaube, so richtig gestritten haben wir uns eh noch nie. Also
angekeift.
Ja.
Du hast nicht gestritten, aber ich habe
händeringend gekämpft. Ja,
genau. Nur du hast nur gesagt, na, packst du Sackel?
Na, ich finde halt, also eine Sache, die ich gelernt habe und die ich absolut nachvollziehen kann und respekte und die ich nicht mache, ist halt dieses Verniedlichen von Österreichern und Österreichern. Das finde ich absolut ein Abfuck.
Das haben sie nicht verdient.
Ja, das hat niemand verdient. Und ich verstehe, warum man dann ein Hate fährt. Absolut und zu Recht. Weil das,
Versteht man dann, wie Hitler entstanden ist, oder?
Ja, den habt ihr uns schon drüber geschoben, ja. Da können wir auch mal drüber reden.
Also, ihr habt's den provoziert.
Na, wir haben den provoziert. Ihr habt den noch nicht angenommen. Hättet ihr ihn wie mal in der fucking Kunsthochschule genommen, hätten wir alles Problem nicht gehabt.
Stimmt.
Ja,
genau. Was uns zurück zum Thema Kunst und Schauspiel bringen könnte, wir müssen aber auch nicht.
Ja, ich wollte nur noch meinen ersten Streit
erleben. Ja, ja, eben.
So, wegen, es ist schon auch interessant, weil, was hat das mit Schauspiel zu tun? Mhm. Es geht ja auch immer darum, wie man kommuniziert. Es ist ja alles Kommunikation.
Ja.
Und das Interessante ist ja ganz oft, du kriegst einen Text und dann gilt es, den zu interpretieren. Und man sagt ganz oft, spiel nicht den Text. Das heißt, wenn da steht, mir geht es schlecht, dann ist das Schlechteste, was du machen kannst, ist zu sagen, oh, mir geht es schlecht und spielst dann dieses Gefühl.
Ja.
Ideal ist, dass du dir anguckst, in welchen Kontext man sich das reinzieht und was die Situation ist und dann...
Und dann dagegen gehen.
Ja, und, genau. Und das dann halt sozusagen erfindest. Und ich sage mal...
die anderen überrascht.
Im Idealfall. Es sei denn, man hat schon sehr gut was vorgefertigt dabei. Genau, meine erste Diskussion. Wir hatten halt eine WG-Feier gemacht und haben dann ganz brav überall geklingelt und geläutet und Zettelchen rangeklebt und gesagt, so und so und so und so. Und wir haben dann nur bei einer Tür waren die Leute nicht da, also haben wir einen Zettel rangeklebt.
Wow.
Und dann war die Musik auch ein bisschen lauter, gebe ich offen zu. Da stehe ich auch dazu. Und dann hat der Mann des Hauses, der Wohnung, geläutet bei uns und hat dann so gesagt zu mir:
Wollen wir das draußen klären?
Ja. Na? Der hat gesagt: Meine Lampe, die wackelt. Das ist schon merkwürdig. Und da habe ich so gesagt: Ah ja, ist die Musik zu laut oder was wollen Sie jetzt von mir? Na, meine Lampe wackelt. Das ist schon merkwürdig. Und dann habe ich schon so einen kleinen Puls gekriegt, weil ich hatte auch was getrunken. Ich habe gesagt, okay, dann habe ich gesagt, übersetze doch mal, was du jetzt von mir willst. So, weil ich ja gesagt, ich werde dir das jetzt nicht aus der Nase ziehen. Und dann hat er doch mal mit so einem roten Kopf gesagt, aber auch nicht laut, sondern der war so war der. Und dann habe ich so gesagt, oh, pass auf, wenn du nicht gleich so ein Ding. Und dann kam halt, und das war dann wohl, dann wurde es international, dann kam ein Schweizer Mitbewohner und hat
deiner.
Ja, und ja. Hat für Neutralität gesorgt. Und hat dann tatsächlich den Streit deeskaliert. Und hat mich dann sozusagen, ich, der dann definitiv aggressiver war, als ich hätte sein sollen. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe diese toxische Maskulinität abgelegt, für alle, die jetzt hier zuhören. Aber nichtsdestotrotz hat es einen Schweizer gebraucht, der dann für Neutralität gesorgt hat in dem Zusammenhang. Aber das war auch so eine Art und Weise, der hat das nicht hingekriegt in 5 Minuten.
Dass er sorgt, was sein fucking Problem ist.
Ja, er hat es einfach nicht sagen können. Er hat wirklich auch keine Konsequenz, nicht. Er wollte einfach nur hochkommen und wollte mir passiv-aggressiv sagen, dass ihm was stört. Aber er wollte keine Lösung finden. Ich habe auch gesagt, du, was sollen wir jetzt machen? Soll ich jetzt die Lampe reparieren oder willst du eine neue haben?
Und ich, das hast du gesagt.
Ja, sicher. Du kennst mich doch. Ich kann dann irgendwann nicht mehr. So.
Was heißt irgendwann? Das war das Erste, was du gesagt hast.
Naja, schon
ein bisschen Verständnis für diesen.
Ich hatte Verständnis. Ich hatte Verständnis in den ersten 2-3 Minuten, definitiv. Aber wenn er nur einen Satz zur Verfügung hat, dann schreibt's mal in die Kommentare. Was hättet ihr gesagt? Jedenfalls so. Und dann hat er dann glaube ich, dann heimlich dann die Polizei gerufen oder so. Und
ist die dann gekommen, die Polizei?
Ja.
Und die hat dann gesagt, die Lampe wackelt. Ja. Österreicher reden auch oft so, ich merk's bei mir selber auch, wenn ich den Podcast mir auch höre.
Ja.
So,
so ein Überdruck.
Ja, Überdruck und nach innen. Also gierig.
Eine Frage.
Nicht nach außen so, hallo, na, was machen Sie hier oder so, sondern hallo.
Aber nur in der Emotion, finde ich.
Also, in der Emotion.
Wobei wienerisch, finde ich, ist oft sehr auch in der Nase, tatsächlich.
Eben, ja.
Ja. Aber ich finde, ich muss auch mal sagen, ich finde dann aber die Leute, die so ein bisschen außerhalb von Wien sind und so ländlicher.
Die sind nett.
Die sind nett und anders und auch interessanter teilweise, muss ich auch dazu sagen. Weil, ja, weil hochnäsig kommt nicht von ungefähr, muss ich auch sagen. Nichtsdestotrotz ist es eine wunderschöne Stadt. So viel. Let's be real, was
okay,
das angeht.
Okay. Wir kommen wieder zurück zum Thema Schauspiel.
Ja, weil wir über Sprache darüber kommen können.
Ganz genau.
Was? Über Sprache kann man darüber kommen, weil das erzählt auch viel. Beispielsweise, ich finde es immer total interessant, wegen Dialekten, weil du das jetzt auch gerade gesagt hast.
Ja.
Was ist für dich zum Beispiel authentisch sein? Authentisches Spiel.
Authentisch sein ist für mich im Dialekt reden. Alles andere ist was spielen.
Ja, und bist du immer Dialekt immer, meh? Nee, bist du nicht.
Wow. Ich wollte nur mal kurz zurück zu dem Thema, was wir vorher angeschnitten haben mit Hotness.
Ah, tut mir leid. Bitte?
Welche SchauspielerInnen findest du hot?
Hot?
Ja, weil wir haben jetzt das zwar kritisiert, aber wir müssen trotzdem auch nochmal das reproduzieren, damit es sicher nicht besser wird.
Na, weißt du, was cool wäre? Es gibt da so ein Spiel, da suchst du mir dann keine People raus,
ja.
Vollziehen, weiß aber nicht, wer danach kommt. Weißt du, was ich meine?
Okay, gut.
So.
Aber ich zieh mir das jetzt aus der Nase, okay?
Kannst du machen, ja.
Scarlett Johansson.
Die ist auf, weil ich ja nicht weiß, was jetzt kommt, erstmal auf Platz 4.
Weil du ein Stolz- und Vorurteil-Fan bist. Wie heißt es nochmal schnell?
Keira Knightley. Ja, siehst du, tatsächlich finde ich dann, die Scarlett bringt noch ein bisschen mehr mit, tatsächlich.
Okay. Keira Knightley auf 5.
Naja,
obwohl es aus deinem Lieblingsfilm ist.
Ich würde sie normalerweise einen Platz hinter Scarlett packen.
Okay.
Aber dadurch, dass ich nicht weiß, was noch kommt, was jetzt in deiner Improvisation entstehen wird,
ja,
sage ich jetzt erstmal 3.
Mads Mikkelsen.
Also einfach nur objektiv attraktiv, nicht wie ich,
was
jetzt
sexuell.
Naja, okay, aber jetzt nicht so, den ich jetzt sexuell anziehend finde, weil davon will ich jetzt keinen sexuell anziehend.
Okay, okay.
Also ja, einfach nur, was ich jetzt sagen würde, will ich jetzt theoretisch attraktiver als die andere Person, weil keiner davon, wo ich sage, da würde ich jetzt raufspringen oder so.
Okay,
okay. Gut,
ja.
Dann würde ich tatsächlich sagen, der ist.
Also wenn du dir vorstellst, dass du auf Männer stehen würdest.
Ja.
Dann
2. Da würde ich sagen, der schlägt die beiden 2.
Okay, gut. Und jetzt haben wir schon auf der 2 Mads Mikkelsen, auf der 3
die Scarlett.
Kira. Auf 4 die Scarlett.
Ja.
Dann kommt jetzt noch Joaquin Phoenix.
5.
5. Ist der sick für die?
Der hat sowas, der wirkt so, der hat, als ob der so, auf der, in seinem
Alter. Der ist ja gefährlich, gell? Weil bei, wie hat das geheißen? Gladiator.
Ja, da war er noch ein bisschen fitter, würde ich sagen, aber der wirkt so, der hat so viel durchgemacht und ich finde so Leute, die so
abgerockt.
Ja, so abgerockt, weiß nicht, ob der irgendwelche Krankheiten hat und so, das finde ich halt irgendwie das ganz nicht meins.
Aha. Und last but not least, Bill Murray.
Ja, der ist der 1. Aber da siehst du, die inneren Werte sind auch die zählen, Freunde.
Sonst bist du ein Fan von Bill Murray?
Ich höre oft so Interviews, ich höre oft so von Leuten, dass der scheinbar ein bisschen Arsch sein soll.
Arsch?
Wir sollen Arsch sein eigentlich.
Der wird, finde ich, oft so als Ikone gefeiert.
Ja, wird er auch.
Ich habe aber nur sehr wenig gesehen von ihm. Ich habe nur Lost in Translation gesehen und Moonrise Kingdom, wo er eine kleine Wutzi-Rolle hat.
Ja.
Und sonst nur was? Hast du was
Murmeltier, gesehen? Murmeltier, täglich grüßt das Murmeltier.
Ah ja.
Ich meine, Zombieland hat er auch gespielt, da war er ganz lustig.
Ah, Zombieland.
Ja, hör mal. Ja, aber so der Bill?
Der Bill. Der Stiefelriemen Bill.
Ja. So, jetzt bist du dran, Tobi.
Also machen wir das jetzt bei mir auch?
Mhm.
Okay, gut. Leg los.
Übrigens finde ich es spannend, dass ich 3 Männer bekommen habe und 2 Frauen.
Naja, wir haben ja nur, du hast es auf 5 begrenzt.
Ja, das ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem 3 Männer bekomme
und 2 Frauen. Aber sonst hätte es 3 Frauen gekriegt und 2 Männer. Es ist unfair bei 5.
Ja, ich hätte
es immer unfair.
Du hättest mir ja nach meiner Orientierung auch einfach 5 Frauen geben können.
Na.
Ja, das habe ich gemerkt. Okay, du bist dran. Du kriegst jetzt erstmal Marilyn Monroe.
3.
Gut. Du kriegst jetzt Brad Pitt.
2.
Also 2.
Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Ranking.
Okay.
Bin gespannt, was jetzt noch kommt.
Du kriegst jetzt.
Ja, nein.
Ja, bitte sag, hast du Wünsche?
Na.
Okay.
Ich glaube aber, dass eben der Brad Pitt auch ein Trottel ist, privat.
Na, der hat sie ja auf jeden Fall was gucken lassen mit der Angelina.
Ja.
Dann bringen wir doch gleich mal die Angelina mit rein.
Oh. Ja, die kenne ich ja auch nicht persönlich. Jetzt kommen wir mal an die Grenzen der Projektionsfläche.
Ja, aber Tomb Raider, da hat sie doch gespielt und hat Waffen gehabt und geschossen, Mr. und Mrs. Smith.
Stimmt.
Ja.
Und bei The Tourist.
The Tourist?
Oder?
Aber mit Johnny Depp war das. Hat sie
mit Johnny Depp gespielt?
Oh, ich habe den nicht gesehen, aber es kann sein, ja.
Ich glaube, der war irgendwann einmal im Fernsehen.
Mhm.
Also, gut. Ich nehme 4. 4, Angelina.
Ja, Angelina auf die. Also, das heißt, Brad ist hotter gewesen. Also, Brad war der Price in der. Wer war der.
Ja.
Aha. Gut, dann würde ich jetzt noch.
Ich habe vor kurzem Brad Pitt gesehen. Also, in einem Film.
Okay.
Und zwar in Burn After Reading.
Ah, mit Josh Clooney.
Ja.
Super, ja.
Und das habe ich richtig toll gefunden.
Das glaube ich. Das ist genauso dein Film. Und dann dein Humor auch, finde ich.
Ja.
Ja.
Warum sagst du das?
Weil es einfach.
Warum sagst du sowas?
weil du auch manchmal so einen leicht awkward Humor hast. Es ist manchmal gar nicht so ganz lustig, Humor. Du findest es manchmal lustig, wenn es gar nicht so richtig lustig ist. Das ist manchmal dein Humor. Okay, weiter geht's im Text. Wir müssen es zu Ende kriegen. Also das heißt, wir hatten den Brad auf der 2, wir hatten
Marilyn Monroe auf der 3 und Angelina Jolie auf der 4.
Genau, und jetzt
hast du die, ich hab's wirklich perfekt jetzt gemacht, finde ich.
Okay, jetzt haben wir Zendaya. Pass auf, ich mach's dir leichter, du darfst dir aussuchen, weil du hast jetzt nur noch 1 und 5.
Du musst mir schon sagen. Was?
Ich würde dir 1, also du hast ja 1 und 5 übrig jetzt.
Ja.
Und ich würde dir vielleicht 2 Namen geben, dann kannst du dir aussuchen, wen du wohin packst.
Na, so geht aber das Spiel nicht.
Na, dann sag mir, dann...
5.
Okay.
Ich bin ein Gambler.
Okay. Dann würde ich sagen, auf der letzten Position, ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, und zwar der Timothy Chalamet.
Der ist jetzt auf meiner 1.
Der ist auf deiner 1. Na toll. Deal with it.
Okay.
Wenn ich Bill Murray krieg, kriegst du Timothy.
Ja. Gut. Spannend. Jetzt haben wir das wirklich ausgereizte Hotness-Thema. abgesehen davon, welchen Schauspieler, Schauspielerin, nenn mir einen Schauspieler und eine Schauspielerin, die du wirklich gut findest.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht so Vorbild oder so, aber einfach, wo du echt krass gefunden hast, wie die gespielt haben einmal oder auch, wenn man sich mehrere Filme anschaut, wie die als Schauspieler sind. Also einfach tolle Schauspieler. Ein Mann, bitte.
Naja, ich finde schon, mir fallen viele ein jetzt. Ich sag mal, mein To-Go-Schauspieler ist ja meistens Edward Norton.
Der ist super. Der ist auch, finde ich, nicht nur in einem Film einmal aufgeploppt,
ja,
und seither hört man den nicht mehr, sondern der kommt immer wieder vor und so auch in kleine Rollen. Ich finde, das, ja, ist eine starke Green Flag,
mhm, wenn
Schauspieler mal in einer kleinen Rolle und so vorkommen.
Ja, ich mag einfach auch die Art, wie er spielt, wie er denkt, die Präzision. Ich mag halt Leute, die präzise denken. Das, mhm, klingt jetzt für Leute, die jetzt so gar keine Ahnung haben vom Schauspiel.
Ja, was bedeutet präzise denken?
Also präzise denken bedeutet, dass du das, was du dort spielst als Text, dass du das nicht einfach nur intellektuell verstehst, sondern dass du das situativ so durchleuchtet hast, dass du dich in dem Moment, wie du es aussprichst, so hineinversetzt hast, dass es auf einmal deins ist, als ob es aus deinem Kopf, aus deinem Mund entsteht, diese Wörter. Und das passiert nur, indem du präzise verstanden hast, was du sagst, warum du es sagst, zu wem du es sagst, wie du es dadurch dann sagen musst, um etwas zu erreichen.
Und ich finde auch, Brüche sind Teil vom präzisen Denken.
Ja.
Dass du eben einen Satz sagst oder einen Gedanken hast und dann springt der Gedanke,
genau,
zu einem anderen Gedanken.
Ja, es sind Richtungswechsel in eurem Kopf sozusagen.
Ja. Wo aber der Text ja vor, zuerst ist ja der Text und dann baust du dir deinen Subtext und wenn du da einen Bruch einbaust, finde ich es auch ein Zeichen für präzises Denken.
Genau, und ich finde es auch individuell, weil ich finde, du musst nicht überall, es ist nicht jeder Bruch ist naheliegend. Also
ja,
ich finde, das kann auch total individuell sein und daran erkennst du zum Beispiel auch, ob jemand, wie du schon richtig gesagt hast, präzise gedacht hat oder einfach nur irgendwas macht.
Und welche Schauspielerin findest du toll?
Naja, also ich sag mal, jetzt mache ich es mir auch sehr einfach, aber sie ist halt auch wirklich schon extrem gut. Die Meryl Streep ist schon extrem gut, finde ich.
Meryl Streep, die,
ja,
ist ja eine Technikerin, oder? Oder was findest du an der bewundernswert?
Ja, die ist so vielseitig, die hat das Ding einfach durchgespielt. So, die spielt halt, die kann halt alles spielen. So.
Mhm.
Und die ist so präzise und ich glaube, die kann auch Bühne, bin ich mir sehr sicher. Und die ist auch Verwandlungskünstlerin und trotzdem erkennst du sie wieder. Und ich glaube, wenn sie wollen würde, ich habe noch einen Mann, den ich eigentlich sogar...
Ja, okay, gern.
Ich würde den Gary Oldman eigentlich auch noch nehmen.
Gary Oldman. Der hat immer sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder. Ich finde, den, ja, erkennt man oft gar nicht mehr.
Ja, der ist wirklich, also, was habe ich letztens gesehen? Oppenheim habe ich nochmal angeschaut.
Mhm.
Und da hat er ja den Präsidenten da gespielt.
Mhm.
Also, das ist so krass. Und wenn ich daran denke, dann spielt er dann vor ein paar Jahren noch den Harry Potter hier, den Sirius Black. Und diese...
Sirius.
Also, ja, es ist also allein... Wie der wirkt auf einmal bei der einen Rolle viel größer, wärmer, interessanter, sensibler und auch äußerlich erkennst du einfach alles, was der durchlebt hat und dann bei der anderen Rolle ist es einfach ein richtiger amerikanischer Präsident und Bastard einfach, also richtig widerlich. Und
Präsident und Bastard, Gary Oldman.
Ja, also fast unglaublich faszinierend und die Meryl, die macht das auf ihre Art und Weise halt auch.
Mhm.
Ne, diese,
also ist für die Verwandlung,
Ich sage Vielseitigkeit. Ich finde es total legitim, wenn du so ein Charakterschauspieler bist, der halt immer wieder erkennbar ist als Tobias Resch und dann sein Ding macht und dadurch halt immer wieder die Figur füllt durch die Eigenheit. Aber ich finde es auch dann total wunderbar, wenn du trotzdem es schaffst, das abzulegen und gegebenenfalls eine Verwandlung herzustellen. Weil ich finde, es muss nicht immer eine sein. Manchmal ist es auch einfach gut, wenn du von dir ausgehst und das mitbringst und die Geschichte über dich erzählst.
Ja.
Finde ich auch total legitim.
Ich finde, tolle Schauspieler sind, also bei den Damen finde ich, um auch mal eine deutschsprachige Schauspielerin zu nennen.
Bin gespannt.
Sandra Hüller.
Ach, ja, ja, ja.
Ja, die muss in unserer Runde auch
die muss genannt
Einzug
werden.
Halten.
Mhm.
Vor allem mag ich sehr gern für ihren kurzen Red Carpet Auftritt nach diesem Zone of Interest Film, der
ja
irgendwie ja nominiert war und so, und da ist gefragt worden, wie hast du die vorbereitet auf diese Rolle und so, und sie hat der Interviewerin gesagt, I just learned the lines, hat sie gesagt.
Oh, wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja. Und das finde ich gut, weil in diesem amerikanischen Kontext geht's oft darum, dass man jetzt, naja, ich habe ja jetzt eben 6 Monate gefastet,
so, ja, ja,
und habe mich so und so vorbereitet, oder ich war jetzt 5 Jahre in einem Kalt oder so.
Ja, dieses Method-Acting-Ding, so dieses,
ja, und das, ja, ja. Das nervt so sehr und ja, da merkt man einfach die, also ich weiß nicht, ob man das so generalisierend sagen kann, aber in Europa ist der Kult um SchauspielerInnen schon viel geringer, glaube ich, als in Amerika.
Viel, viel, viel geringer, ja.
Darum finde ich es geil, dass sie gesagt hat, ja, es ist nicht so kompliziert, ich habe einfach den Text gelernt.
Okay, sie hat es über Bescheidenheit, okay, verstehe. Ja, ja. Das ist wiederum cool. Jetzt verstehe ich auch mehr, was du meinst. Ich dachte kurz, ich habe das einfach so runtergespielt, aber dann
ist ja, nein, überhaupt okay. Nicht, sondern es ist nicht so
ja
kompliziert.
Don't und, praise me, das
ja, genau.
Ja, hart, okay, verstehe. Ja, die ist toll. Die ist wirklich toll. Also bei,
wirklich toll,
ich habe auch sehr geroutet für sie bei dieser Oscar-Nominierung für ja, wo sie
Anatomy of a Fall.
Ja, genau. Weil da, ich habe zum Beispiel, ich unterrichte ja auch Schauspiel an einer privaten Schauspielschule in Salzburg, und da habe ich dann die Schülerin, die ich da simultan hatte, als die Nominierung draußen war, habe ich diesen ganz bekannten Monolog von ihr, den sie dann mit ihrem dann noch...
Der so ein TikTok-Meme war.
Ja, ja, den habe ich ihr dann auch gezeigt,
mhm,
weil du daran lehrbuchartig bestimmte Vorgänge und Prozesse im Schauspiel erklären konntest.
Mhm.
Ohne dabei zu sagen, oh, sie spielt jetzt. Weißt du, was ich meine?
Was meinst du genau damit?
Ich meine, man kann manchmal sehr wohl erkennen, ob eine Person jetzt technisch einen Text vorträgt und das auch gut macht, ja, oder ob eine Person einen Text technisch durchleuchtet hat, aber ihn trotzdem so vorträgt, dass ich nicht drüber nachdenke, ich als Schauspieler, ah, jetzt hat sie das gemacht, jetzt hat sie das gemacht.
Mhm.
Weißt du, das ist ja genauso wie, wenn jetzt zum Beispiel ein Tischler hergeht, der guckt sich ja nicht einfach nur einen Tisch an, in der Regel, sondern er denkt sich auch, ah, der hat das Holz genommen, er hat das so und so gemacht. Aber wenn der Tischler dann vor einem unglaublich wunderschönen, geilen Tisch steht, der so gut angefertigt wurde, dann denkt er nicht darüber nach, welche Technik es ist, dann denkt er einfach, fuck, ist das ein schöner Tisch, Junge.
Mhm,
und das ist auch die Idee beim Schauspiel, dass du, dem ist dann auch klar, der hat das Material genommen, dann haben sie die Technik angewendet vielleicht, aber der denkt im ersten Moment nicht darüber nach. Und darum geht's bei uns auch so, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich nicht drüber nachdenken, was die Person da gerade spielt, sondern ich möchte einfach nur mit dem Menschen, der da porträtiert wird, mitgehen.
Ja. Bei den Männern würde ich sagen, mein Lieblingsschauspieler oder Schauspieler, den ich sehr bewundere, ist Philipp Seymour Hoffman.
Ja.
Den kannst du auch unterschreiben, oder?
Den kann ich spielerisch unterschreiben, aber er hat halt auch so ein Method-Acting-Ding gehabt. Und
mit
das war
mit Drugs.
Ja, auch mit Depression und so ein Scheiß. Und also nicht, dass er jetzt.
Und das zu glorifizieren.
Da bin ich dagegen.
Kacke.
Bin ich absolut kacke, weil es ja, unnötig ist.
Da bin
ist.
Ich ja dagegen.
Aber er war. That's the point.
That's the point, ja.
Toll.
Man muss das schon auch überleben, das Ding, ne? Weil
ja,
das ist bei dem Robin Williams zum Beispiel, den finde ich auch so toll.
Oh Gott, ich habe
und immer dieser fahle Beigeschmack oder Pharrell?
Colin Farrell.
Ja, genau.
Ja. Colin Farrell.
Colin Farrell, den
ja
finde ich auch toll. Und ja, dann erfahrt man so, der ist irgendwie auch drogenabhängig die ganze Zeit und hängt irgendwo rum.
Ja. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, wegen diesem Drogenthema, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, weil, auch Trigger Warning, was das angeht, es ist jetzt nicht so, weil es klingt jetzt so, als ob wir so Drogenopfer irgendwie so Victim blame würden oder sonst irgendwas. Das Ding ist, in der Bubble, in dieser Theater-, Schauspiel-, Film-Bubble, da gibt es so bestimmte Muster an bestimmten Menschen, die einfach
Grenzgänger sind.
Die Grenzgänger und grenzgängerisch unterwegs sind, aber nicht im coolen Sinne,
ja,
sondern im toxischen Sinne und sich da auch ein bisschen sehr für zelebrieren und denken, das gehört jetzt dazu und auf alles drumherum auch teilweise scheißen.
Ja,
und darum geht's ein bisschen mehr.
Ja, und dieser Mythos, den es ja schon extrem lang gibt, dass KünstlerInnen und Künstler genial sind und irgendwie Genies sind,
ja, das ist Bullshit,
und durch
ja
ihre Depression erst Tolstoi, Dostoevsky,
ja,
was weiß ich, oder durch deren Alkoholismus ist das dann zustande gekommen.
Ja, oder Kinski. Kinski hat man ja auch die meisten Sachen immer so nicht verziehen, aber auch machen lassen, weil man ihn dann auch dieses verrückte Genie gedacht hat, der dann halt auch ein bisschen ausgenutzt wurde, damit man sich auch ein bisschen über ihn lustig machen konnte, aber weißt eh.
Ja, aber eben, ich finde, das Problem ist in dem Moment, wo man das nimmer benennt, sondern eben sagt, aber er war ein toller Schauspieler oder so.
Ja.
Vielleicht ist mir das jetzt mit Philipp Seymour Hoffman ein bisschen passiert.
Nee, finde ich nicht, weil ich glaube, Philipp Seymour Hoffman hat ja vor allem sich selbst geschadet. Und ich sage nur, ihn als Beispiel zu nehmen, sollte man das nur nicht vergessen, wohin einen das auch bringen kann.
Das stimmt. Und um nochmal den positiven Aspekt kurz zu artikulieren, ich finde es bei dem toll, dass er so viele kleine Rollen gespielt hat.
Ja.
Und die so sehr ausgefüllt hat, dass man sie immer dran erinnert.
Ja.
Weil ich meine, bei The Master ist er halt die super duper Hauptrolle, aber bei anderen Filmen ist er so eine kleine Rolle, die nur im Nebenbei vorkommt und trotzdem so im Gedächtnis bleibt und so lebhaft und tief ist.
Das ist auch ein Skill auf jeden Fall, den man wirklich auch erstmal haben muss. Beispielsweise Anthony Hopkins, als er seinen Oscar gewonnen hat für Schweigen der Lämmer. Ich glaube, der war insgesamt, der hatte von dem gesamten Film, entweder waren es irgendwie 13 Minuten oder 18, 19 Minuten insgesamt Screentime nur.
Aha.
Und da könnte man nochmal nachschauen, was die genaue Zeit ist. Aber da, der hat halt für eine sehr, sehr geringe Screentime eine unglaubliche prägnante Leistung reingebracht, dass man ihn auch immer wieder mit diesem Film verbindet.
Mhm.
Und das ist schon beeindruckend, weil das am Ende des Tages, das erkennt man auch oft im Theater, viele Leute applaudieren auch manchmal nur aus Prinzip den Hauptrollen. Sie müssen nicht immer nur gut sein, aber sie tragen halt auch irgendwie dann das Stück aufgrund der Masse an Geschichte, die sie mitbringen. Und da wird manchmal auch ein bisschen was verwechselt. Klar, wenn jemand wirklich richtig komplett rein, dann geht das schon. Aber manchen Leuten, auch gerade Leute, die ein bisschen bekannter sind, denen verzeiht man so viel.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über andere Schauspieler geredet, gell?
Ja.
Und ich möchte auch noch ganz kurz darüber reden, was für die...
Hattest du nur eine Frage, weil wir haben so viel über solche Sachen geredet, da, wie gesagt, ich kann dieses Hotness-Ding kann ich nicht ganz so gut mehr mittlerweile so auf mich beziehen, aber was war denn so dein erster großer Crush oder so, gab's mal so einen Film, wo du so richtig verknallt warst?
In den Film?
Nee, in die Person, in eine Darstellerin und Darsteller.
Wir haben das letzte Mal über Notting Hill geredet.
Ja.
Also eigentlich, wir reden ja die ganze Zeit über frühkindliche Erfahrungen mit Kunst und Kultur.
Ja.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Film jetzt mechert, dass ich die, wie heißt's?
Die Sandra Bullock.
Nee. Wie heißt's denn? Bei Notting Hill.
War nicht Sandra Bullock? Die sieht doch genauso aus.
Ich schau kurz nach.
Wie heißt die nochmal?
Julia
Roberts. Das ist die Julia Roberts von Notting Hill. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Film möchte, dass ich jetzt die Julia Roberts ganz toll finde und mich in die verliebe.
Okay, und hat
und
der
das
Film...
hat schon auch funktioniert.
Okay, okay.
Aber mehr habe ich mich verliebt in den Spikey.
Zu Recht, tatsächlich, finde ich auch allein ethisch-moralisch.
Ja.
Bei mir war es zum Beispiel so, die einzige Person, wo ich damals so, was so meine Projektionsfläche war, war damals die Audrey Tautou.
Also was für ein Film?
Die fabelhafte Welt der Amelie.
Mm. Ah ja, die. Ja, ja. Die hat so unschuldig geschaut.
Und das Ding, ja, aber sie hatte die Art und Weise, so, das war so für mich diese, ich bin ja ein Romantiker, wie wir wissen. Das haben wir ja schon in anderen Podcast-Folgen gelernt.
Haben wir schon gelernt.
Und diese unschuldige Art, die Welt zu sehen und diese Neugierde und dabei auch die Art und Weise, wie man sich verliebt, ja, das war so für mich so ein Ideal. Und da habe ich mich dann auch irgendwie so in jungen Jahren, da habe ich auch so ein Wunschdenken entwickelt.
Ja.
Und dann ein bisschen später, als ich dann Sakrileg geschaut habe, wo sie auch dabei war, dann so diese, hatte sie ja einen ganz anderen Stil, diese langen Haare und so weiter und diese Kommissarin-Business-Klamotten an so oder keine Ahnung. Da hatte ich auch nochmal so einen Crush gehabt von so einer, also auch diese Art und Weise von, wie sie das präsentiert hat, dieses Selbstbewusstsein, diese Intelligenz, irgendwie, das fand ich auch nochmal richtig toll.
Mhm.
Also da, das war so bei mir. Wenn überhaupt.
Interessant, weil über das Crush-Thema wird ja sehr viel geredet, aber ich habe zum Beispiel ganz lang so eine Zeit gehabt, wo ich mir gedacht habe, das ganze Kunst-Thema, also Kunst und Kultur, ist irgendwie unnötig. Weil in der Zeit, wo ich studiert habe, mit dir gemeinsam, falls du dich erinnern kannst.
Da war auf jeden Fall ein Lichtblick.
Waage,
der warst du.
Und da habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, das ist Hypocrite, dass wir jetzt gerade einen Theaterabend inszenieren unter großem Aufwand und mit viel, in Österreich ist zumindest so, in Deutschland ja auch, dass man sehr viele Subventionen hat und ja, der Staat ja. dafür bezahlt, dass man Theater macht.
Ja,
beziehungsweise im deutschsprachigen Raum ist es ja größtenteils mit den Filmen auch so. Und ich, mir ist das immer sauer aufgestoßen, die Vorstellung, dass ich jetzt ins Burgtheater gehe und da schaue ich mir Mutter Courage an.
Ja.
Und dann sitzen da lauter Zahnärztinnen und, und irgendwelche Richter oder Anwältinnen und
oder so. Riche Rentner.
Irgendwelche richen Rentner, genau. Und draußen ignoriert man aber den Penner. Warum nimmt man nicht das Geld und gibt's dem Penner und man hat halt kein Theater? Weißt du, was ich meine? Diese Contradiction, dass
also du welches
Bewusstsein schaffen oder eben hältst, vor allem in Wien ist es ja so, dass Kunst und Kultur sehr hoch gehalten wird, weil es eben ein großer Tourismusmagnet ist.
Ja.
Und wo ist da das moralische Rückgrat von dem? Das hat mich sehr beschäftigt in meinen Anfangsjahren. Mittlerweile habe ich das total abgelegt.
Ja, man sieht, du hast ein total schönes neues Hemd heute an.
Danke.
Das kommt ja nicht von ungefähr an.
Ja. Und Menschen auf der Straße sind mir total wurscht worden. Ja. Jetzt versuche ich nur noch bekannt zu werden als Schauspieler.
Ja. Ich glaube, das werde ich als Clip auf jeden Fall nehmen.
Ja. Na, aber was war jetzt eigentlich meine Frage? Fuck, ich habe total den Faden verloren. Aber
diese Doppelmoral, die du hier angesprochen hast, von genau dem, was wir hier erzählen.
Die Doppelmoral, ja genau. Und also das ist das, wo ich irgendwie gestartet bin. Und deshalb jetzt meine Frage, hat Kunst und Kultur und eben im speziellen Fall Schauspiel für dich an gesellschaftliche Relevanz? Jetzt ganz ehrlich einmal. Wait. Ist es wichtig, dass wir das haben?
Kunst und Kultur? Oder ja, sicher.
Ja?
Ja, unbedingt. Kunst und Kultur ist aus vielerlei Gründen mit das Wichtigste, was eine Gesellschaft haben kann. Beispielsweise.
Aber was ist sie wert, wenn nur irgendwelche Anwälte im Burgtheater sitzen, sie da einen runterholen drauf, dass sie so viel Klassen-Awareness haben, während sie sich Mutter Courage anschauen.
Das Ding ist ja, was du jetzt beschreibst, ist ja jetzt erstmal eine Facette davon, die kapitalisierte Form davon, die in einem bestimmten Kulturbetrieb sich so hin entwickelt hat und genau, man darf ja nicht vergessen, wenn wir jetzt so die Idee von Kunst und Kultur hat ja zwei Seiten. Die eine Seite ist die, schon zu Hofe wurden irgendwelche Hofnarren rangeholt und die wurden dann zur Bespaßung der Obrigkeit besorgt. Und dafür sind solche Sachen immer noch das Idealbeispiel. Oder dass zum Beispiel auch, keine Ahnung, Prostitution und Schauspielerei oft miteinander verwandt waren.
Mhm.
Weil die Leute ja für nichts gearbeitet haben im Endeffekt, nur damit sie diese Geschichten erzählen können. So. Die andere Seite ist aber die, dass es natürlich nicht nur jetzt beispielsweise die großen dicken Häuser gibt und die großen dicken Produktionen gibt, die von Leuten wie Harvey Weinstein produziert werden, sondern es gibt ja auch ganz andere, die Off-Theater-Szenen, die freien Sachen. Es gibt auch Theater, die auch immer wieder versuchen, mit dem, und wir dürfen nicht vergessen, mit den Regeln des Spiels umzugehen, weil am Ende des Tages musst du ja auch bestimmte Kompromisse eingehen, damit du überhaupt die Chance hast, was zu erzählen. Und Leute da reinzubringen. Und ich glaube.
Sprichst du jetzt davon, dass es auch unterhaltsam sein soll, dass eben Leute drinnen sitzen und das Geld finden?
Du brauchst manchmal auch einfach Leute, die das finanzieren.
Ja.
Ansonsten kannst du es auch nicht in der Art und Weise produzieren. Und das ist das Ding.
Und das ist, glaube ich, das ein bisschen, wovon ich rede, dass du ja, um eben was auszusagen, was vielleicht kulturell ein spannender Gedanke ist, bist du ja abhängig von den GeldgeberInnen.
Ja.
Meistens sind es Geldgeber. Also
wie
progressiv kann ein Theater werden, das sich von der Voestalpine und Audi sponsern lässt? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja wieder so ein Ding. Die Frage ist halt auch immer wieder, es gibt ja nicht nur das. Klar, und das ist auch die Idee, dass man das dann auch, oder das sollte auch der Gedanke sein, dass man sowas auch hinterfragt, so wie du das jetzt auch gerade machst. Mir geht's ja nicht anders. Ich habe ja auch, da gibt's ja auch ganz viel Doppelmoral auch an kleineren Häusern, die sich ja gerade das dann an die Fahne schreiben. Wir sind eine Familie und wir sprechen die Dinge jetzt an und können alternative Sachen machen, aber behandeln die Leute, die das halt erarbeiten müssen, auch wie den letzten Dreck, aber halt auf anderen Ebenen. Und beispielsweise große Skandale oder diese MeToo-Geschichte und so weiter und so fort, die kommen ja nicht von ungefähr.
Ja.
Also ich sage mal so, wegen die Frage, die du gestellt hast, welchen Wert das hat.
Mhm.
Ich finde, das, was du beschreibst, ist mehr die Entwicklung, die das auch genommen hat. Der Wert an sich, der liegt in den Möglichkeiten. Ja, und der Wert an sich liegt daran, wie wir das benutzen können. Beispielsweise, klar, du hast jetzt das große Burgtheater genommen, aber es gab doch auch mal ein ganz berühmtes Stück, was genau das Burgtheater hops genommen hat. Oder beispielsweise auch, wie, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Was,
Heldenplatz.
Heldenplatz zum Beispiel. Mhm. Was im Burgtheater sozusagen für Furore gesorgt hat, weil es auch die Nachkriegszeit oder die, ich sage mal, die
Nazi-Zeit eigentlich.
Ja,
und da. Die Verwicklung mit den Kunst- und Kulturschaffenden in der Zeit.
Ja.
Und aufgegriffen hat.
Genau, und ich sage mal, ich kann das so, wie soll ich sagen, manchmal musst du pokern. Ich fände das auch toll, wenn man immer frei von der Leber weg und ich sage mal, immer straightforward all die Sachen machen kann. Aber dann muss man sie dann an einem Rahmen machen und in einer anderen Gesellschaftsform. Dann würde das gehen. Aber nichtsdestotrotz leben wir in dieser Gesellschaftsform und da muss man auch, je nachdem, wie viel Verantwortung das jeweilige Modell da mit sich bringt, auch Kompromisse schließen. Die gefallen mir ganz sicherlich auch nicht und wir haben halt das große Glück, dass wir in der Position sind, dass wir das auch dissen können. Aber wenn du mal Intendant wärst von so einem Haus,
ja,
dann müsstest du halt auch gucken, dass wenn du einmal Heldenplatz machen möchtest, dann musst du wahrscheinlich auch dreimal oder viermal dafür irgendeine Boulevardkomödie machen, wo du sagst, der Österreich ist toll. Weißt du?
Mhm.
Und deswegen der Wert von Kunst und Kultur, der liegt in den Möglichkeiten. Der liegt nicht nur daran, weil manche Leute das einfach
im End-Outcome.
Ja,
weil es liegt das nicht in dem, was rauskommt, sondern in dem, was es
was
für Potenzial hat.
Ja, und weil das gibt's ja auch beispielsweise, es gibt ja so viele Forschung, so viele Studien darüber, dass die wichtigsten Fächer eigentlich für die Entwicklung eines Menschen Sport, Kunst, Schauspiel und Musik sind. Und dann kommen erst Mathematik, Deutsch und Physik und Co. Mhm. Ja. Wirtschaftlich betrachtet sind die Naturwissenschaften natürlich viel wichtiger. Wissenschaftlich und forschungsmäßig betrachtet natürlich auch, ne? Also klar. Aber das Problem ist, dass die Sachen ja auch alle so gehandhabt werden, Thema Systemrelevanz. Das hatten wir in Corona-Zeiten sehr extrem.
Ja, ja.
Dass die Sachen, die keinen Mehrwert bringen für die Wirtschaft, aber halt auch für die Gesellschaft in dem Sinne, Krankenschwestern, Ärztinnen und so weiter.
Dass sie der Gesundheit direkt jetzt dienlich sind.
Ja, und dann sage ich dir aber trotzdem, Leute, wie wäre euch die Zeit gegangen im Lockdown, wenn ihr kein Fernsehen gehabt hättet, kein Radio gehabt hättet, keine Bücher gehabt hättet,
keine Songs,
gar nichts, wenn ihr nichts davon gehabt hättet, also wenn Kunst und eben Kultur, die ja auch dazu wichtig ist, das zu hinterfragen, was da gerade passiert oder halt auch zu supporten, was da gerade oder
emotional passiert,
emotional passiert,
hilft, das aufzuarbeiten.
Genau.
Ja, da hast du recht, hör mal, Enrico.
Jo.
Wie wichtig ist die darstellende Kunst? Und wir zwar sind zwar Vertreter von dieser wichtigen Branche in der Gesellschaft, ist doch toll.
Ja, weil
bist Kunst, du nur zufrieden mit deiner Berufswahl?
Sagen wir mal so, ich arbeite daran, wieder zufriedener zu werden.
Mhm. Glücklich.
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 Glücklich. Weil ich finde, apropos, was man daraus macht.
Ja.
Die ganze Idee, warum wir hier unsere Videos machen,
mhm,
warum wir hier diesen Podcast machen, warum, das hat was mit Selbstbestimmung zu tun.
Ja, und mit Kontakt zu unserem Publikum. Und ich habe das so vermisst, dass die uns schreiben und so und dass man da Kommentare lesen kann.
Dass wir drüber reden, dass wir das aufnehmen und dass wir sagen, und das ist mein Punkt, back to the roots. Früher sind die und die Umstände waren schon, sind die in den kleinen Kackwagen eingestiegen und haben versucht, irgendwelche Geschichten zu erzählen und waren auch irgendwie Botschafterinnen von Nachrichten dadurch und haben irgendwas gemacht, haben einfach Geschichten an die Menschen rangebracht. So.
Ja.
Und das Ding, das finde ich, das liebe ich und das möchte ich wieder mehr machen. Und das ist auch die Idee von Kunst und Kultur.
Das ist auch ein wunderbarer Abschluss für unsere Folge. Vielen Dank, lieber Enrico Licious, für das Gespräch.
Mhm.
Man hat irgendwie richtig gemerkt, dass wir lauter und schneller reden, weil das ein Thema ist, das uns ja sehr am Herzen liegt.
Es betrifft uns beide.
Es betrifft uns beide und es ist unsere große Leidenschaft.
Ja.
Danke, liebe Gäste, fürs Zuhören. Ich hoffe, der Tee ist jetzt schon in eurem Bauch gelandet.
und gluckert munter hin und her, mein Gott. Ja, Tobi, danke dir.
Ist das ein Beispiel für diesen weirden Humor, dass der Tee jetzt im Bauch gelandet ist?
Nee, ich finde eher so, wenn man manchmal einfach nicht ganz versteht, ob das jetzt
ernst gemeint ist.
Ja, nicht mal nur ernst, ob das jetzt, findest du das lustig? Jetzt lustig? Weil ich weiß manchmal nicht bei dir, ob du es jetzt lustig findest oder irgendwie wach findest. Ich weiß das manchmal nicht bei dir.
Ja, spannend. Bitte du mir in Zukunft darauf hinweisen.
Ja, deswegen sage ich ja, wenn du mir Reels schickst, schick mal drunter, sag mal einen Satz dazu. Und ich weiß, ob ich das jetzt auch lustig finden soll oder lieber nicht.
Okay, gut. Also ich soll den Witz erklären?
Na, nicht erklären, nur sagen, funny. oder?
Funny. Also thumbs up ist funny.
Oder
wäh. Ja. Down ist, okay, gut, gut. Werde ich machen. Sollen wir nur eine Aufgabe mitgeben vielleicht?
Ja, ja.
Eine schauspielerische Aufgabe vielleicht?
Ja.
Eine Schauspielübung.
Auf jeden Fall eine Schauspielübung.
Ich frage mich, ob die Menschen wirklich diese Aufgaben machen.
Schreibt's mal in die Kommentare. Jetzt die Menschen, die hier zuhören, Freunde, support, ihr könnt uns echt supporten, indem ihr einfach mal ein bisschen in die Tasten haut und hier
und mal ein mitwerkelt. Bisschen diese Aufgaben erfüllt.
Ja. Und aber auch einfach so, ihr, das Ding ist ja auch interaktiv, ne? Wenn euch Sachen interessieren oder was auch immer ihr eine Meinung habt, dann feel free to share.
Kann man das bei Spotify überhaupt?
Da kann man kommentieren, ja.
Okay, okay.
Man kann auch 5 Stars geben, wenn man möchte. Also, als Aufgabe würde ich jetzt mal raushauen. Es geht ja auch immer wieder darum, um beim Schauspiel aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Eben nicht in bekannten Mustern zu sein.
Okay, okay, sorry.
Deswegen,
sorry for that.
Deswegen überlegt euch mal eine Sache, eine Kleinigkeit. Das kann auch so eine Alltagsangst sein.
Ein Gang zum Beispiel, eine Art zu gehen. Oder ja. Eine Art zu stehen oder zu schauen. Und das sollte man dann in der Öffentlichkeit machen. Do you want them to embarrass themselves?
Ich glaube, du willst, dass sie sich ein bisschen embarrassen.
Ich will, dass du es sagst.
Ah ja. Ja, ich will, dass ihr aus eurer Komfortzone rausgeht. Macht mal eine Sache, die euch sonst immer peinlich ist und steht dazu. Das ist so ein Ding. Ich möchte, dass ihr eine Sache macht, die ihr eigentlich cringe findet, peinlich oder fehlerhaft findet oder was auch immer. Ein Ding. Sei das jetzt, dass ihr irgendwie... Ich weiß nicht, dass ihr irgendwie versucht, mit eurem Arbeitskollegin mal einen High-Five rauszuholen, ja? Oder sei es mal, dass ihr dem Busfahrer, der Busfahrerin sagt, dass sie eine schöne Jacke anhaben. Was auch immer, ja? Ich möchte mal so ein bisschen eure Social Anxieties herausfordern.
Das ist eine schöne Jacke und so individuell und das ist eigentlich die Uniformjacken. Das ist was ich lustig fandet.
Demütigung. Demütigung. Okay, Freunde, das ist meine Aufgabe.
Geile Aufgabe. Ich wünsche euch eine schöne Woche und was wünschst du den Menschen?
Viel Glück.
Au revoir.
Bussi.
Baba.